Anstoß geben und die Hölle? Soll das das Thema sein? Oder Anstoß nehmen an der Hölle? Ich weiß nicht, wann ich so einen langen Titel hatte, aber heute Abend wollen wir in Markus 9 dieses unangenehme Thema uns widmen und lasst uns zuerst beten. Vater im Himmel, hilf uns, deinem Wort und deinem Charakter treu zu sein. Gib mir bitte Gnade und bitte gebrauche diese Botschaft, diese Bibelstunde heute Abend, um uns zu besseren Dienern Gottes zu machen. Ja, wir danken dir, dass wir uns dir anbefehlen dürfen, im Namen Jesu. Amen. Okay, schlagt bitte Markus 9 auf, wenn ihr es nicht schon getan habt. Wir sind schon viel länger in diesen Versen und in diesem Kapitel, als es uns gewohnt ist. Also ich weiß, als wir 2. Mose betrachtet haben, haben wir manchmal 1, 2, 3 Kapitel in einem Abend betrachtet. Und wir sind schon seit Wochen in diesen letzten Versen in Markus 9, Vers 42. Nee, fangen wir bei 41 an. Markus 9, 41. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden dies nicht fertig betrachten heute Abend. Die Jünger stritten sich darüber, wer der Erste sei. Jesus hat ihnen die Kriterien genannt, was es heißt, aus seiner Perspektive der Erste zu sein. Dann lieferte er uns 2 Beispiele, 2 Veranschaulichungen, das von dem Kind und das von demjenigen, der die Dämonen ausgetrieben hat. Und in Bezug auf das Kind haben wir gelernt, was Demut ist. Das ist wahre Größe, wenn jemand demütig ist. Und dann gegenüber dem Jünger, der aber nicht zum unmittelbaren Kreis der Jünger gehörte. Wenn man ihm aber großzügig ist, ihm nicht sein Heil aberkennt und auch einräumt, dass der Herr auch ihm Belohnungen geben wird am Ende, das ist Großmut und das ist wahre Größe aus der Sicht Gottes. Und seine Sicht zur Sache ist alles, was eigentlich zählt. Wir haben gesehen also, dass es Belohnungen für das Gute gibt. Aber wir haben auch in dem nächsten Vers gesehen, dass es schwere Konsequenzen geben könnte, wenn man sich daneben benimmt, in Vers 42. Also es wäre besser, dass man nicht am Leben bleiben würde. Nein, das ist nicht eine Berechtigung zum Selbstmord. Es ist auch keine Ermutigung dazu. Nehmt die Sache nicht in die eigene Hände, mit dem Tod zumindest, aber nehmt es mit der Sünde ernst, nehmt es mit dem Dienst an Gott ernst. Insofern nehmt es in die eigene Hände, gebt keinem dieser Kleinen, die an Jesus glauben, und auch keinem anderen Anstoß zur Sünde. Die Parallelstelle in Matthäus macht deutlich, dass es sich um Kinder handelt. Ja, also der Herr Jesus, wenn das alles ein Ereignis war, war der Herr in einem Haus, es wird sogar sein Haus genannt, zumindest das Haus, wo er zu Hause war. Ob seinem anderen gehörte, das wissen wir nicht. Aber er rief seine Jünger zu sich und sie versammelten sich zu ihm und er hat sie gelehrt. Und ja, er sagte, die anderen werden gelohnt und ihr, also eigentlich wer irgend, heißt es in der Elberfelder Übersetzung, wer irgend Anstoß gibt. Wer irgend euch einen Becher kalten Wassers gibt. Das ist ziemlich allgemein. Natürlich geknüpft an etwas Spezifischem. Aber jetzt redet er in der Du-Form. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau, das ist, was ist das? Zweite Person Singular? Hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer. Und ich habe mir eigentlich schon seit Wochen immer wieder dazu Gedanken gemacht. Er spricht zu, sagen wir, 12 Männern, wovon wir wissen, dass es 11 in den Himmel schafften. Der Judas, der schaffte es nicht. Der Herr Jesus Christus sagte, ihr seid alle rein, aber okay, ihr seid rein, aber nicht alle. Und dann ist die Erklärung, weil er wusste, wer ihn überführen würde oder überliefern würde. Deshalb sagte er, nicht alle. Aber bis auf Judas waren sie alle rein, sie waren alle gläubig. Ich glaube, dass die Massen außerhalb des Hauses waren. Es war nur eine kleine Gruppe. Und doch hat er so ernst, eigentlich zu, bis auf den einen, gläubigen Menschen. Es hat auch das Kind gegeben, das an ihn glaubte, nehmen wir an, aus dem Zusammenhang. Aber, ja, er redet mit Gläubigen über die Hölle und über die Ernsthaftigkeit der Sünde und über die Maßnahmen, die besser wären, als dass man am Ende in der Hölle ist. Und das ist schwierig. Wir wissen, dass das Heil nicht aus Werken der Gerechtigkeit ist. Aber wir lesen auch in 1. Johannes, dass die Menschen, die in der Finsternis wandeln, ihn nicht gekannt haben. Sie sind nicht gläubig. Und wie das alles zu deuten ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Aber ich weiß, du musst es mit der Sünde ernst nehmen, weil wenn du die Sünde auf die leichte Schulter nimmst, ist es ein Kennzeichen eines Menschen, der nicht unterwegs ist in den Himmel, sondern in das Gegenteil, in die Hölle. Also hier seht ihr drei Körperteile werden genannt, mittels derer man zur Sünde versucht wird und sich beteiligt an der Sünde. Und in Matthäus 5 ist das im unmittelbaren Zusammenhang mit der Lehre von dem Ehebruch. Also diese Lehre von Hand und Auge an Matthäus 5 an der Stelle unterstreicht die Beteiligung dieser Körperteile an dieser Art von Sünde. Wenn deine Hand für dich ein Anstoß wird, ihr seht So Sünde ist in Klammern, aber das ist die Idee. Ein Stolperstein, etwas, worüber man quasi fällt in die Sünde. Und dann heißt es hier, so haue sie ab. In Matthäus heißt es, und wirf es von dir. Aber hier immer nur abhauen, entweder sie oder ihn, und dann einmal ausziehen, glaube ich, reißen. Haue sie ab, haue ihn ab, wenn es um den Fuß geht, und reiße es aus, wenn es um das Auge handelt. Und wenn ihr lest und wenn ihr hört, werdet ihr sehen, dass fast universell, also mit wenigen Ausnahmen, die Menschen immer relativieren wollen und immer sagen wollen, so wurde es eigentlich nicht gemeint. Und die Selbstverstümmelung wird ein Menschen an seinem Herzen nicht ändern. Aber auf jeden Fall sehen wir hier, dass der Herr Jesus Christus will, dass man es mit der Sünde absolut ernst nimmt. Und ich möchte auch nicht verheimlichen, manchmal nehmen wir die Muslime in die Kritik, weil sie einem Dieb die Hand abhauen. Aber habt ihr gewusst, dass es im Alten Testament eine Situation gab, wo einer Frau die Hand abgehauen werden müsste, wenn zwei Männer sich streiten und die Frau verteidigt ihren Mann, indem sie den anderen Mann anfasst, wie es sich nicht gehört, sollte ihr die Hand abgeschnitten werden. Nun, ob das je gemacht wurde, weiß ich nicht. Aber so schlimm war es mit dieser Sünde. Und das war in dem Gesetz. Also ich will nur, das habe ich auch zu einem anderen Anlass gesagt, aber bevor wir die anderen zu sehr in die Kritik nehmen, ist es gut zu wissen, das ist ja auch auf unseren Seiten. Und ich denke, bei dem Diebstahl, die Bibel sagt, er soll das Mehrfache zurückerstatten, und so wird er lernen. Also arbeite hart und bezahle das, was du gestohlen hast, mach's wie Zachäus. Und wer gestohlen hat, sagt Epheser 4, der soll nicht mehr stehlen, sondern soll arbeiten, damit er hat zu geben, anstatt zu nehmen. Aber es gibt Sünden, die für den Herrn noch schwerwiegender sind als andere Sünden und tragen deshalb haben zumindest im Alten Testament eine schwerwiegendere Strafe getragen. Und hier ist es aber nicht eine Strafe, es heißt hier, es wäre besser für dich. Aber wir hatten das gerade in dem anderen Vers. Wer für ein Kind ein Anstoß zur Sünde ist, für ihn wäre es besser, es wäre besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt würde und er ertrunken sein würde. Es wäre besser. Es heißt nicht, tut das mit ihm, aber es wäre besser. Nun, ich gebe zu, der Herr sagte, hau ihn ab, hau es ab und reiß es aus. Und in Verbindung mit, es ist für dich besser. Ist es das? Wenn es eine echte Hölle gibt, wäre es schon besser, mit einer Hand weniger in der Hölle zu sein als mit beiden. Und das wirft auch Fragen auf, wie viel von unserer Geschichte hier auf Erden nehmen wir mit in das nächste Leben? Das weiß ich nicht. Aber selbst der Herr Jesus Christus hatte die Malzeichen, also die Zeichen der Nägel. Er wurde erkannt, obwohl er verherrlicht war in seinem Leib, konnte man ihn doch erkennen. Er sagte, reiche deine Hand her. Es wird Himmel sein. Egal wie wir aussehen, wird das Himmel sein, nicht Hölle. Und der Herr wird es schon richtig machen. Aber es wäre nicht besser, wenn es keine echte Hölle gibt, wenn man verstümmelt wäre in diesem Leben. Die einzigen Umstände, unter denen es besser wäre, ist, wenn das Schmerz und die Entbehrung in diesem Leben wie nichts zu vergleichen ist gegenüber der Entbehrung oder dem Schmerz in dem nächsten Leben. Sonst ist es für ihn nicht besser. Und merkt also in die Hölle fahren und, Entschuldigung, mit H natürlich, in die Hölle fahren und in die Hölle geworfen werden. Und dann in der Vers 43 steht, in das unauslöschliche Feuer. Nun, manche sagen, ja, das Feuer ist unauslöschlich, aber die Person wird vernichtet. Das macht keinen Sinn. Der Herr hat nicht irgendwie unehrlichen Argumente gebraucht, um Menschen zu manipulieren. Oh, das Feuer ist unauslöschlich, aber ich weiß doch, dass der Mensch das nicht erleiden wird. Nee, also auf solche Ideen zu kommen, wird man nicht ein reines Herz haben. Der Herr hatte ein reines Herz und er warnte vor, ich will nicht unbedingt sagen, bedrohte mit, aber er warnte, nehmt zur Kenntnis, dass es diese Folgen gibt. Ich denke, aus Liebe hat er auch gewarnt. Er wollte nicht, dass die Menschen ungewarnt dann ihres Weges gehen und ihm am Ende dann auch vorwerfen könnten, du hast es uns nicht gesagt. Nein, er hat es ihnen schon gesagt. Und dann wird aus dem letzten Kapitel in dem Buch Jesaja zitiert, das mit dem Wurm und das Feuer, das nicht erlischt. Übrigens, ich habe das vor 2 Wochen vielleicht gesagt, in Vers 44 und Vers 46 sind die Gelehrten nicht darüber einig, ob diese Verse zum ursprünglichen Text gehören, aber niemand diskutiert über Vers 48. Der Vers ist auf jeden Fall zum Urtext zugehörig. Also ob der Herr das 3-mal gesagt hat oder nur 1-mal, spielt keine sehr große Rolle, denn es ist wahr und es wurde mindestens 1-mal gesagt. Nicht einmal ein Wurm stirbt in dieser Flamme. Und manche sagen, es ist, wie die Deutschen sagen, das wurmt mich, dass das Gewissen einen plagt. Ja, sicherlich plagt einem das Gewissen. Aber ob der Wurm dann mit dem Gewissen oder mit dem Bedauern gleichzusetzen ist, da denke ich, sollten wir eher ein bisschen vorsichtig sein. Der Herr beabsichtigte, uns klar zu machen, dass die Sünde sehr ernst zu nehmen ist. Die Konsequenzen sind real und er fordert Gerechtigkeit. Er will, dass wir die Früchte, die mit Buße zusammenhängen, hervorbringen. Nun, ich werde heute in dem Rest der Zeit, die wir haben, etwas tun, was ich nicht so oft mache, und das ist, ich lese dann direkt aus einer anderen Quelle. Und zwar hat ich nenne ihn meinen Pastor, Dr. Mark Minnick, manche haben ihn kennengelernt, er ist immer noch Pastor an der Mount Calvary Baptist Church in Greenville, South Carolina. Übrigens, Jungs, ich schalte das jetzt aus, ihr könnt das dann auch entsprechend verstecken, wie ihr wollt. Danke. Ich möchte mit euch über die Hölle sprechen. Ich weiß nicht, ob ich weinen werde. Man hat gesagt, wer predigt oder lehrt von der Hölle und weint dabei nicht, ist es nicht würdig, darüber zu sprechen. Aber ich lese nicht unbedingt, dass der Herr unter Tränen zu seinen Jüngern gesprochen hat, bei diesem Anlass. Aber es ist schon zu weinen. Und ich denke, dass die Leute, die das tun, sie sind darauf berechtigt. Es ist, aber nicht alle haben dieselben Gemüter. Was ist die Hölle? Und ich weiß, dass ein paar der Dinge, die ich sagen werde, ein bisschen komisch sind, denn ich rede jetzt auf Deutsch und Bezug wird genommen auf eine englische Version. Aber wie gesagt, ich lese vor und deshalb wundert euch nicht, wenn ich sage, in der King James Version, das ist die altvertraute Bibelversion in Englisch, in der King James Version oder Version des Neuen Testaments gibt es ganz drei verschiedene griechische Wörter, die mit Hölle übersetzt werden. Wenn wir in unseren Predigten nicht zwischen diesen unterscheiden, werden unsere Zuhörer über den genauen Bestimmungsort der Verlorenen verwirrt sein. Wir fangen mit dem Begriff Tartarus an. T-A-R-T-A-R-U-S. Tartarus. Dieses erste Wort kommt nur in 2. Petrus 2,4 vor. Und da ist es kein Hauptwort. Hölle ist ein Hauptwort. Da ist es aber ein Verb. Tartarao. Die griechischen Worte ao, also die mit ao enden, sind die Verben. Und in der englischen Übersetzung braucht es ganz 4 Wörter, um es korrekt zu übersetzen. Der Vers besagt, dass Gott einige, wenn auch nicht alle, der gefallenen Engel in die Hölle hinabgeworfen hat. Wörtlich, er tartarisierte sie. Oder er übergab sie dem Tartarus. In der griechischen Mythologie wurde spekuliert, dass der Tartarus der Ort ist, an dem auch Sünder die göttliche Strafe erhalten. Okay, versteht ihr? Ich habe gesagt, in der Bibel sind es die Engel, die bösen Engel. In der griechischen Mythologie wird darüber spekuliert, ob es nicht auch die sündhaften Menschen sind, die dort sind. Aber die Bibel schweigt über diese Frage. 2. Petrus 2,4 verrät nur, dass der Tartarus die Zwischenstation ist, die einige der gefallenen Engel zwischen dem Zeitpunkt ihrer ersten Sünde und dem Zeitpunkt ihres endgültigen Gerichts einnehmen. Ich würde auch vermuten, weil ich 1. Mose 6 in diesem Zusammenhang mit einbeziehe, dass manch der gefallenen Engel zu einer späteren Zeit, sie sündigten zwar, aber später haben sie noch schwerer gesündigt, in Verbindung mit dieser sie sahen die Töchter, die Söhne Gottes sahen die Töchter der Menschen, dass sie schön waren und so weiter. Dass die eine dermaßen schlimme Sünde begangen haben, dass sie weggesperrt wurden, nachträglich, nach ihrer ersten und ursprünglichen Sünde. Gott sagt nicht ausdrücklich, dass die Menschen dorthin verbannt werden, aber es ist ein der Orte, es ist ein Wort, Tartarus, das von einem Ort der Strafe spricht. Ob die Menschen da sind oder nur die Engel, die bösen Engel. Dann gibt es Hades. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Das wird auch, zumindest im Englischen, mit Hölle übersetzt. Nicht immer, aber auch. Wenn du die 11 Vorkommen dieses Wortes genau untersuchst, wirst du mindestens 2 Tatsachen über den Hades feststellen. Erstens, dass nur der Immaterielle, das heißt das, was nicht materiell ist, okay, nur der Immaterielle, das heißt die Seelen und nicht der Materielle, das heißt die Körperteil der unerlösten Menschen in die Hölle kommt. Okay, Hades, nicht das Materielle, sondern das Immaterielle. Die Seele der Menschen geht in den Hades, nicht der Leib, nicht der Körper. Und zweitens erkennen wir, dass es die Seele nur für die Zwischenzeit zwischen dem physischen Tod und dem Endgericht gefangen hält. Es ist ein Ort, an dem die Seelen der Menschen weggesperrt sind zwischen ihrem Tod und ihrem Gericht. Die maßgeblichen Stellen, die die erste Tatsache offenbaren, sind Lukas 16, Verse 22 und 23 und auch Apostelgeschichte 2 Verse dort, 27 und 31. Unser Herr erzählte von einem reichen Mann, von dem er sagte, er sei begraben. Okay, er sei begraben, also nicht sei, aber er war begraben. Dass er begraben sei, Lukas 16, 22. Offensichtlich ist es sein Körper, der begraben wurde. Aber im nächsten Vers heißt es, und in der Hölle, und das Wort ist Hades, hob er seine Augen auf und war in Qualen. Der Körper des Mannes wurde begraben, aber er, das heißt, der immaterielle Teil von ihm, seine Seele, war in Hades. Und in Apostelgeschichte 2, 27 und 31 wird bestätigt, dass der Hades für den immateriellen Teil des Menschen bestimmt ist. Wenn sie uns versichert, dass die Seele des Messias nicht in der Hölle, das heißt in Hades, gelassen wurde. Du wirst nicht seine Seele in Hades zurücklassen. Außerdem stellt sich die Frage, wie lange die Seele des Unerlösten im Hades bleibt. Aus Offenbarung 20, Vers 13 geht hervor, dass der Hades die Toten aufbewahrt, bis er sie ausliefert, um sie beim großen weißen Throngericht nach dem Millennium, also mit ihren auferstandenen Körpern wieder zu vereinen. Jonathan Edwards, der Pastor aus Neuengland, der so bekannt ist für seine viel benutzte Botschaft Sinners in the Hands of an Angry God, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes, hielt eine weitere wunderbare gesegnete Predigt auf der Grundlage von 1. Petrus 3, 19 und 20. Die These der Predigt spiegelt das Entsetzen darüber wider, wie lange böse Menschen ohne jede Erleichterung in den Feuern des Hades gefangen sein können. Edwards These lautet, die bösen Menschen, die vor der Flut lebten und zu Noahs Zeiten in die Hölle kamen, sind immer noch dort. Das war das Thema seiner Predigt. Und das hatte alles mit Hades zu tun. Jetzt nehmen wir den Begriff Gehenna. G-E-H-E-N-N-A. Gehenna. Obwohl ein böser Mensch eine vorübergehende Erleichterung aus dem Hades erfährt, wenn man das eine Erleichterung nennen kann, wenn er vor dem großen weißen Thron steht, oder weißen Thron steht, ist sein endgültiges Ziel, wenn das geht, noch schrecklicher. Der Begriff, den Gott dafür verwendet, ist Gehenna. Die Gehenna wird im Neuen Testament 12-mal erwähnt. Diese Stellen zeigen, dass der Heilige Geist diesen Begriff strikt für die endgültige Bestimmung sowohl des Körpers als auch der Seele der Verdammten reserviert hat. Also in Hades, was war in Hades? Waren die Körper in Hades? Ja oder nein? Nein. In Hades waren die Körper nicht. Wo sind die Körper? Im Grab. In Gehenna aber, nachdem die Leiber auferweckt wurden und vereint wurden mit den Seelen und standen vor dem Herrn, vor Gericht, wurden sie dann in Gehenna geschickt. Gehenna ist zum Beispiel das Wort, das in Markus 9 hier in Vers 43, 45 und 47 verwendet wird. Wenn unser Herr davor warnt, dass die Verlorenen mit ihren beiden Händen, ihren beiden Füßen und ihren beiden Augen in die Hölle gehen werden. Er warnt vor einem Ort, an den man mit seinem Körper geht. Und die Parallelstelle bei Matthäus bestätigt dies, wenn sie mahnt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können, fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. In diesem Fall ist es nicht Hades, sondern Gehenna. Matthäus 10, Vers 28. Wo wird die Seele zusammen mit dem Körper vernichtet? In der Gehenna. Okay. Also hatten wir Tartarau für die bösen Engel, Hades für die Seelen und Gehenna, also Endziel sozusagen, für Leib und Seele der Verdammten. Und dann gibt es den Begriff Feuersee. An dieser Stelle müssen wir unseren Wortschatz für die Hölle um einen weiteren Ausdruck erweitern. Die Hölle wird Tartarus, Hades und Gehenna genannt, aber sie hat einen viel erschreckenderen Namen. Fünfmal spricht das Buch der Offenbarung von einem Ort, der Feuersee genannt wird. Nach Offenbarung 20, den Versen 14 und 15, ist dieser Ort, wie auch Gehenna, der Ort, an den die Menschen nach dem Endgericht in ihren Körpern geschickt werden. Da sowohl die Gehenna als auch der Feuersee als der endgültige Bestimmungsort der Unerlösten bezeichnet werden, handelt es sich bei beiden offensichtlich um gleichwertige Ausdrücke, die sich auf denselben Ort beziehen. Dies wird auch durch die Tatsache untermauert, dass unser Herr, als er davor warnte, dass die Menschen mit ihren Leibern in die Gehenna gehen, sagte, dass sie in das Feuer gehen, das niemals verlöschen wird. Markus 9, 43 und 45. Eine weitere Überlegung ist, dass es zur Zeit unseres Herrn einen buchstäblichen Ort des Feuers namens Gehenna gab, der außerhalb Jerusalems im Hinnomtal lag. Als Jesus Christus warnte, dass Gehenna ein Ort ist, an dem sowohl Seele als auch Körper zerstört werden, wurden seine Zuhörer an die Feuer dieses brennenden Abfalls erinnert, obwohl er Feuer nicht erwähnt hat. Hatten sie Unrecht, das mit Feuer in Verbindung zu bringen? Feuer ist genau das, in das die Menschen laut Offenbarung 20 nach dem Endgericht geworfen werden. Ein ganzer See davon. Die antike Gehenna von Jerusalem war die erschreckend reale Veranschaulichung der zukünftigen Gehenna des Feuersees. Wenn Menschen über die Hölle predigen, worauf beziehen sie sich dann? Nun, wenn wir von dem Ort sprechen, an dem Gott einige der gefallenen Engel gefangen hält, dann ist die Hölle Tartarus. Ein Ort, an den die Menschen nicht geschickt zu werden scheinen. Und das würde ich auch unterschreiben. Wenn wir aber von dem Ort sprechen, an den die Seelen der Unerlösten geschickt werden, während ihre Körper auf die Auferstehung warten, übrigens gibt es eine Auferstehung der Guten und Bösen. Also es gibt eine Auferstehung zum Leben und eine Auferstehung zum Gericht, dann ist die Hölle der Hades. Und die Stellen, die ihn erwähnen, werden zu unseren Texten, wenn wir Ungläubige vor der Hölle warnen, also in der sie unmittelbar nach dem Tod gefangen sein werden. Das sind die Texte, worüber wir sprechen und predigen. Darüber hinaus steht jedoch nach dem Gericht des großen weißen Throns ein furchtbarer Tag bevor, an dem sowohl die Körper als auch die Seelen der Unerlösten in eine endgültige Hölle namens Gehenna oder Feuersee geworfen werden. Wenn wir also über den endgültigen Bestimmungsort der Verlorenen sprechen, werden wir die Texte verwenden, die diese beiden Ausdrücke verwenden und nicht die anderen. Es ist nicht ein Thema, das man gerne mehrmals, einmal bespricht. Aber wisst ihr was? Ich bin bemüht und ich halte mich auch dran. Ich glaube, wenn ihr das zu Herzen genommen habt und begriffen habt, dann ist es ein guter Einstieg in die Lehre, worüber viele, viele heutzutage nicht mehr reden. Und auch wenn es unangenehm ist, denke ich, ist es endlich an der Zeit, dass wir darüber sprechen, weil der Widerstand gegen diese Lehre kommt nicht nur von den Ungläubigen oder zumindest nicht von den Nicht-Christen, sondern auch von solchen, die sich Christen nennen. Sogar von solchen, die sich evangelikal nennen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Argumenten und Gedanken auseinandersetzen, denn wir hören es wahrscheinlich nicht zum ersten Mal und bestimmt nicht zum letzten Mal.